Also ich bin jetzt doch seit Jahrzehnten in der Finanzindustrie und rate eigentlich von den meisten Produkten an der Stelle ab, weil ich glaube, am Ende verdienen die Banken primär. Warte, ich möchte es mal ganz einfach sagen. Also in 95% der Fälle sind die Leute eigentlich mit kostengünstigen ETF, die sie selber besparen, wunderbar bedient.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, ich freue mich sehr, Peter, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist. Bei mir ist Peter Nestmann und eine sehr ungewöhnliche Karriere hast du hinter dir, warst lange für Allianz tätig, auch in China. Und jetzt bist du selbstständig und Unternehmensberater, zugleich aber auch selbstständiger Versicherungsmakler mit Fokus auf ausländische Versicherung bzw. Gesundheitsversicherung für Expats. Und Peter, danke, dass du Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich habe dich schon mal kurz vorgestellt. Vielleicht magst du noch mal ein, zwei Sachen ergänzen. Ich habe so dunkle Erinnerungen, du sprichst auch Chinesisch. Wie kam das, dass du Chinesisch gelernt hast?
Eigentlich relativ einfach. Ich habe nach dem Abitur ein paar Monate gejobbt, um Geld zu verdienen. War als Jugendlicher lange bei den Pfadfindern. Insofern waren Rucksackreisen für mich sehr naheliegend und bin dann mit einem Freund für 4 Monate nach Asien gereist nach dem Abitur. Erst mit dem Flugzeug nach Moskau, Transsibirische Eisenbahn nach Peking. Und dann waren wir 4 Monate in Ostasien unterwegs: China, Hongkong, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Nepal noch auf dem Rückweg. Ich fand China spannend und dachte mir, ja, warum nicht studieren?
Ja, wunderbar. Und ich habe gerade dein LinkedIn-Profil auf. Da steht noch Chengdu. Und du bist heute in Köln. Also heute bist du nach wie vor noch sozusagen global unterwegs. Chengdu ist ja vergleichbar wie mit Köln. Man sagte, die Frauen in Chengdu sind scharf und die Männer in Köln. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber auf jeden Fall hat eine gute Verbindung, hat auch zu unserem Podcast eine Verbindung. Wir nennen uns ja China Hotpot. Ne? Hotpot ist ja das Gericht von Chengdu. Insofern sehr schön, dass du heute da bist. Du hast 10 Jahre lang für die Allianz in China gearbeitet und in China gelebt. Und was waren deine Beweggründe als Expat nach China zu gehen, außer jetzt, dass du Chinesisch gelernt hast?
Für mich war ich schon immer klar, dass ich nach China wollte beruflich. Und ich habe dann nach dem Studium bei der Allianz angefangen. Also ich hatte auch meine Magisterarbeit über Versicherung in China geschrieben, auch schon ein Praktikum bei der Allianz in Shanghai gemacht. Aber es war aus meiner Sicht damals der richtige Weg, nicht direkt nach China zu gehen, sondern erstmal das Geschäft in Deutschland zu lernen. Insofern habe ich das in so einem vertriebsorientierten Trainee-Programm bei der Allianz angefangen in Deutschland. Meinem Chef damals auch gesagt, dass ich nach China will. Der hat also im Prinzip gesagt, Mund halten, arbeiten ein paar Jahre, dann sehen wir weiter. Und so kam es dann auch. Habe dann hier in Deutschland 4,5 Jahre das Geschäft von der Pike auf gelernt im Vertrieb in Deutschland. Und bin dann zum ersten Mal für 2 Jahre nach Shanghai damals, das war dann 2005, 2006, für die Lebensversicherung der Allianz oder das Joint Venture seinerzeit und habe dort erstmal dann 2 Jahre auch wieder im Vertrieb gearbeitet. Eine sehr spannende und lehrreiche Zeit.
Und ja, also ich spule mal schnell, weil unser Fokus ist heute dein Hauptgeschäft versichert im Ausland, was Expats wirklich brauchen. Und nach deiner Rückkehr aus China und hast du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt als Versicherungsmakler. Und war das immer dein Plan, dich selbstständig zu machen, oder gab es einen bestimmten Schlüsselmoment dafür?
Mein Plan war es eigentlich nicht, wenn man so im Großkonzern drinsteckt, Kaminkarriere. Und das ging dann abends dann noch ein bisschen weiter, 2 Jahre Shanghai, dann war ich wieder 4 Jahre in Deutschland, dann nochmal 3 Jahre in China, in Guangzhou, damals als CEO für die Sachversicherung. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich mich entscheiden müsste, ich sage immer zwischen München und China. Also will ich bei der Allianz bleiben, dann hätte ich nach München gehen können. Und ja, das war so der Punkt, wo ich bin eigentlich ein sehr unternehmerisch denkender Mensch. Und ich sage ja mal, im Head Office Folien malen, das wäre nicht mein Ding gewesen. Also ich bin jemand, der gerne mit beiden Beinen im operativen Geschäft steht, gerne mit einem Team zusammen Sachen auf die Beine stellt und dann so rein strategisch, Head Office war nicht so meine Welt. Und ich hatte damals dann auch noch ein MBA gemacht nebenher. Und da war eigentlich so die Klasse über Entrepreneurship. Das hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber das hat mir so ein paar Anstöße gegeben zum Thema Selbstständigkeit. Und das ist dann über die Jahre gereift. Und gut, das ist jetzt 10 Jahre her, da war ich Mitte 40, da habe ich mir gesagt, also entweder du machst dich jetzt selbstständig oder eben nicht mehr in diesem Leben. Und bin dann eben bei der Allianz ausgeschieden. Und ja, seitdem bin ich glücklich selbstständig.
Ja, das ist, hört man gerne. Und selbstständig zu sein hat immer seine stressige Seite und kann ich bestätigen, ist natürlich auch sehr, sehr selbsterfüllend. Nicht nur selbst und ständig, wie man immer so beschreibt. Ich habe gemerkt, und du bist, ich habe ja dein LinkedIn-Profil jetzt gerade auf und das ist mir nämlich nicht bewusst, dass du auch für AHK in China als Member of the Board of Director warst. Das heißt, du hast ja immer schon ein bisschen über deinen Tellerrand geschaut und zusätzlich noch Aufgabe übernommen. Wie war da die Erfahrung mit AHK?
Sehr gut, das war in meiner Zeit in Guangzhou, als ich für die Allianz war, war ich dann dort viele Jahre im Vorstand, weil ich finde das einfach, also ich finde toll, was die AHK machen. Ich habe auch eine sehr lange Beziehung zu AHK, weil ich habe mein erstes Praktikum in China war AHK Peking, das war 98, glaube ich, also noch zu Studienzeiten. Insofern hatte ich immer einen guten Kontakt zu AHK und dann war das für mich ein No-Brainer, mich dort zu engagieren. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Zeit im Vorstand. Gerade auch, weil ich finde ja immer, die Kammern und das Klientel, was wir in Deutschland haben, ist sehr unterschiedlich. Nordchina, Shanghai und Südchina. Aber insbesondere im Süden sind wir halt wirklich sehr unternehmerisch. Du hast viele Fabriken, du hast den Mittelstand, du hast nicht so die Großunternehmen, wie du es jetzt in Shanghai und Peking findest. Insofern war das eine sehr gut gemischte aktive Truppe im Vorstand, wo ich denke, wo man viel machen konnte und auch, ja, hat einfach Spaß gemacht, sich da zu engagieren, sage ich mal.
Ja, das ist ja eine Blitzkarriere vom Praktikant zu Vorstand bei der AHK. Ja, sehr gut, sehr gut. Du bist jetzt spezialisiert auf Versicherungsberatung für Expats. Und wie sehr ist dieses spezialisierte Gebiet fokussiert? Geht es nur um Krankenversicherung oder geht es auch um andere Sparte von wie Haftpflicht oder andere Versicherungen für die Expats?
Ja, es geht generell um alles, was Expats brauchen. Also der Versicherungsmakler war so ein Corona-Kind, sage ich immer. Da hat man ja alle ein bisschen mehr Zeit, saßen daheim und das Thema Krankenversicherung für Expat, die Leute fragen mich ja seit 20 Jahren, Peter, du bist bei der Allianz, kannst du mir mit meiner Krankenversicherung helfen? Und das konnte ich eben lange Jahre nicht und dann dachte ich, in Corona kommt das Thema, kam immer mal wieder auf. Können wir doch mal austesten. Das war mir so ein Side-Hustle. Ich habe dann einen Makler aufgesetzt. Also juristisch bin ich eine deutsche GmbH mit dann eben der Maklerzulassung bei der IHK Köln und eben komplett auf das Thema Expats fokussiert. Arbeite dort mit den 8, 9, 10 relevanten Playern im Bereich internationale Krankenversicherung zusammen. Prinzipiell europäisch, deutsch, auch ein paar Amerikaner. Habe da also einen sehr guten Überblick über den Markt und mein Hauptgeschäft ist schon die internationale Krankenversicherung. Das ist einfach ein Thema, was jeder Expat hat, sofern er nicht in einem Großunternehmen arbeitet, die Gruppenverträge haben. Und ja, das Thema hat jeder, darüber sprechen die Leute. Das ist auch ein relativ komplexes Thema, wo die Leute noch nicht so sattelfest sind. Und insofern ist es da aus meiner Sicht sehr sinnvoll, sich wirklich professionelle Beratung zu holen, weil da kann man einiges richtig machen, aber auch einiges falsch.
Ich meine, Ich bin selber Chinese und was ich vom Deutschen generell ein Bild habe, viele deutsche Manager sind ja sehr risikoavers. Ne? Insofern, das überrascht mich schon tatsächlich, dass das Krankenversicherungsthema bei vielen doch ein Defizit ist, haben Beratungsbedarf. Und wo sind eigentlich die größte Unsicherheit oder Wissenslücke bei den Expats?
Also wenn jemand aus Deutschland, aus dem deutschen System kommt, waren ja auch viele gesetzlich versichert. Das ist ja natürlich so ein relativ simples, umfassendes System. Oder auch wenn man privat versichert ist, das läuft halt. Und dann kommst du plötzlich ins Ausland, musst dir vielleicht selber eine Police besorgen. Man kennt sich ja nicht aus. Was sind die Klauseln? Was sind die Bedingungen? Auf was muss ich achten? Ist es wichtig, wo der Versicherer herkommt? Will ich mir einen Vertrag lokal in China kaufen oder vielleicht eher was Internationales, was dann auch mit umzieht, wenn ich mal in ein anderes Land gehen sollte? Es ist einfach ein komplexes Thema, mit dem sich die Leute natürlich nicht jeden Tag beschäftigen. Und das schafft dann immer so ein diffuses Gefühl der Unsicherheit bei den Leuten. Ich kenne das auch von anderen Themen, wenn man, keine Ahnung, irgendwas macht, was man nicht so kennt. Man versucht sich einzulesen, merkt aber schon, man kratzt natürlich nur so an der Oberfläche und hat nicht die Tiefe wie jemand, der das seit 20 Jahren beruflich macht. Insofern ist das einfach einen, ja, Mehrwert, den ich da schaffe an der Stelle, weil ich den Leuten halt, ich kenne die Szenarien, die meisten natürlich, das habe ich täglich, da kann ich den Leuten schon relativ schnell sagen, was aus meiner Sinn macht und was eben nicht. Und ja, Krankenversicherung ist der Hauptpunkt und es gibt noch so ein paar andere Themen wie Haftpflichtversicherung haben viele noch in Deutschland, wissen aber dann gar nicht, ob die im Ausland noch gilt oder nicht, gerade wenn sie schon länger dort sind. Rechtsschutzversicherung, Income Protection, Berufsunfähigkeit sind auch Themen, aber ja, ich sag mal, 80, 90% drehen sich bei mir eigentlich um die Krankenversicherung, weil das ist halt wirklich das Thema an der Stelle.
Ja, auf die Versicherung kommen wir noch später. Ich möchte mit dir gemeinsam nochmal einen Blick auf den Expat-Markt werfen. Du warst ja selber als Expat unterwegs. Du machst das Geschäft aktuell, berätst Expats und hast sicherlich einen ganz guten Überblick. Und wenn du jetzt auf deine 10 Jahre in China zurückblickst, was war damals deine größte berufliche Herausforderung und was sind die schönsten persönlichen Momente als Expat?
Gute Frage. Also China mache ich seit 35 Jahren in der einen oder anderen Form und habe davon 20 gelebt. Also ich persönlich finde das Schöne eigentlich immer, man ist ja nie fertig mit China. Und ich sage immer, also jemand sagt, er hat China verstanden, sagt eigentlich nur, ich habe gar nichts verstanden. Ich gehe immer so weit, ich sage ja, selbst die Chinesen verstehen China nicht.
Ja, das stimme ich dir zu. Ja.
Und man denkt immer, man ist fertig, hat irgendwas begriffen und dann kommt doch wieder was um die Ecke und du denkst nur wieder, boah, ey, das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also wenn man da mit einer Neugierde rangeht, es bleibt einfach immer spannend und überraschend. Das ändert sich natürlich auch sehr viel und sehr schnell. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich spannend zu sehen, wie viele Dinge sich überhaupt nicht verändern unter der Oberfläche. Was es da für Konstanten gibt, sei es politischer, gesellschaftlicher Art, wie auch immer. Also es, ja, es ist einfach unwahrscheinlich abwechslungsreich, vielseitig und spannend. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, insofern das kommt mir entgegen.
Was definitiv sich ändert, ist Anforderungsprofil für Expats für deutsche Mittelstandsfirmen in China. Und welche Anforderungsprofil oder welche Qualifikation müssen heutzutage die Expats mitbringen?
Gute Frage. Und ich denke, da gibt es kein finales Profil. Also denk den typischen Mittelständler, deutschen Mittelständler, hat die Dependance in China. Da ist ja schon mal die erste Frage, will ich einen Expat aus Deutschland hinschicken oder suche ich mir lokal einen Chinesen oder das, was denn eben oft so als goldener Mittelweg gesucht wird, vielleicht jemand mit chinesischem Hintergrund, der lange in Deutschland gearbeitet oder vielleicht studiert hat. Aber also ich denke, es gibt kein richtig und falsch. Es kommt wirklich auf die Firma drauf an. Es kommt auf die Person, auf die Persönlichkeit an und das muss zusammenpassen. Also was sich, denke ich, wirklich entwickelt hat, ist das Thema in China, for China, also das Thema Autonomie der Gesellschaft. Heutzutage eine chinesische Tochtergesellschaft zu versuchen, irgendwie aus Deutschland heraus zu micromanagen, ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Dazu sind die Innovations-, die Produktzyklen, auch die Anforderungen der Kunden, das muss einfach alles schnell gehen. Eine deutsche Firma, die ihre Kern-DNA hat, das in China einbringt, das dann aber lokal mit China Speed umsetzt, das ist aus meiner Sicht so das ein sinnvoller Ansatz.
Viele sind ja nach China gegangen und dann auch hängen geblieben. Ne? Du hast ja in zweiter Hinsicht den Absprung geschafft. Einmal von Anstellung in die Selbstständigkeit, einmal auch wieder zurück nach Deutschland. Insofern auch wichtige, beachtliche Leistung. Viele Deutsche, die lange im Ausland gelebt haben oder leben, kehren irgendwann nicht mehr zurück, weil sie sagen, also sie merken vielleicht, wird auch so gesehen, dass sie nicht mehr geeignet sind, in Deutschland in dem Berufsleben wieder aufgenommen werden, wieder integriert werden. Also das ist wiederum ein Integrationsthema. Was sind aus deiner Sicht die Hauptgründe, dass sich Expats dauerhaft für ein Leben für sozusagen fern von der Heimat entscheiden?
Ja, also ist natürlich immer auch ein Thema im Bereich der internationalen Krankenversicherung und in der Beratung eine wichtige Frage. Willst du wieder zurück nach Deutschland? Ja, nein, ich weiß es noch nicht. Ich sehe da alles Mögliche. Also ein Teil möchte natürlich wieder irgendwann zurück, weil sie vielleicht hier auch noch familiär verwurzelt sind, Immobilie, wie auch immer. Ein Teil weiß es nicht und ein relativ großer Teil sagt klipp und klar, nee, brauche ich nicht mehr. Und viele haben sich ja auch schon irgendwie so einen Plan B oder so eine Exit-Strategie zurechtgelegt. Viele haben dann vielleicht eine kleine Immobilie, Apartment in Thailand irgendwo, wo sie dann eben mal vorhaben, sich an den Strand zu setzen, wenn sie beruflich durch sind. Ich sehe auch die ersten, die wirklich in China bleiben wollen und auch in China in die Rente gehen wollen. Das gibt es also auch. Gerade wenn jemand lokal verheiratet ist, kenne ich ein paar Fälle, lokal verheiratet. Dann auch natürlich Immobilien, das heißt natürlich oft Immobilienbesitz. Und die sagen einfach, ja, passt doch in China, ich bleibe hier. Und ja, also hat natürlich Gründe mit dem Wetter, finanziell, privat. Ich denke, das ist sehr gemischt, aber eine lange Zeit, viele Jahre im Ausland, das macht ja was mit einem. Das verändert einen. Und dann ist es natürlich schwer, gerade wieder beruflich in Deutschland, in dann doch oft sehr rigide, traditionelle Strukturen irgendwie einzugliedern. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin selbstständig und auch zu meiner Zeit in China war ich vielleicht, ich weiß nicht, 60, 70% in China, 30, 40 in Deutschland. Jetzt ist es andersrum. Bin jetzt mehr in Deutschland, aber immer noch alle 2, 3 Monate in China. Insofern musste ich mich sozusagen beruflich nicht reintegrieren in Deutschland.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich meine, wenn man jetzt sich aktiv entscheidet, in China zu bleiben, man muss sagen, häufig ist auch keine aktive Entscheidung. Man hat irgendwo ein Hamsterrad, man springt von Job zu Job und wenn gerade ein Job vielleicht zu Ende geht, egal ob geplant oder unerwartet, da sucht man natürlich sofort eine Lösung. Wir kennen ja, wenn man jetzt im Job ist, ne? Eine andere Lösung zu finden. Häufig ist auch in China zu bleiben, ist es naheliegend. Und zack, ist man schon im fortgeschrittenen Alter, überlegt man sich, ja, gehe ich zurück oder bleibe ich in China? Und häufig ist die Entscheidung meistens auch, kann man nicht sagen, das ist aktiv getroffen, sondern auf so Situation bedingt. Und aber wo siehst du eigentlich, du bist ja so zwischen der Welt, berätst auch noch deine Kunden zu Krankenversicherung, ein wichtiges Thema, auch ein Teil von deinem Leben. Wo siehst du eigentlich so die größten Risiken, wenn man langfristig jetzt sagen, ich bleibe im Ausland? Gibt es was du vielleicht sagen würdest, ja, du kannst dafür entscheiden, im Ausland zu leben, aber bitte beachte 1, 2, 3. So, gibt es irgendwie sowas, was du sagen würdest?
Auf jeden Fall. Also ich habe da so mein persönliches Mantra, was ich meinen Kunden eigentlich immer mitgebe und sage, also Punkt 1 ist deine Krankenversicherung, die Police muss dir gehören. Also sie muss auf dich persönlich als Versicherungsnehmer laufen und nicht auf deine Firma. Weil sonst gehst du irgendwann mal aus der Firma weg, vielleicht gehst du auch in Rente. Und dann bist du 62 Jahre und stehst dann ohne Versicherung da. Und mit 62 dann nochmal eine Krankenversicherung zu finden, ist oder kann dann schon schwierig sein.
Aber man muss nicht anrufen. Dann geht's wieder.
Was muss man? Pardon?
Man muss nicht anrufen. Peter Westphal anrufen. Dann geht's wieder.
Also man findet schon in den meisten oder Fällen dann irgendeine Lösung, aber sowas kann man früher und besser lösen. Ne? Wenn du gleich eine Police hast, die eben dir gehört, das ist eben ein wichtiger Punkt in meinem Mantra. Der zweite Punkt ist, dass die Police kein Verfallsdatum haben kann. Du kannst stellenweise, wenn du aus Deutschland rausgehst, manche Anbieter machen das, aber machst nur für 5 Jahre. So, was machst du dann in 5 Jahren, wenn du zwischenzeitlich Krebs bekommen hast oder sonst was? Und die Fälle habe ich halt leider auch. Deswegen, Police muss dir gehören, Police muss unendlich lange laufen, wenn du das so willst. Das sind so zentrale Punkte. Und natürlich, die Police muss auch mit umziehen, wenn du in ein anderes Land gehst. Denke, du gehst von China dann zur Rente nach Thailand. Das muss ein Anruf, eine E-Mail an die Versicherung sein und nicht mehr. Weil es gibt eben gerade in China auch viele lokale Policen, was auch viele haben. Das funktioniert im Alltag in China auch. Aber was viele halt nicht realisieren, ist, dass sie diese Policen nicht mitnehmen können. Also wenn sie sich aus China abmelden, sind sie die Police los. Und was machst du dann? Ja, deswegen, Police muss dir gehören, muss unbegrenzt laufen können und sie muss mit umziehen in ein anderes Land. Das sind für mich zentrale Punkte und nicht verhandelbar.
Da bist du ja schon fast zu dem nächsten Punkt, was ich mir überlegt habe. Ich mag das, wenn du selber sozusagen anmoderierst. Warum ist das Thema Krankenversicherung für Expats so viel komplexer als für jemanden, der in Deutschland lebt und arbeitet? Du, zum Teil hast du ja schon 3 Punkte genannt. Gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, eine Situation als Expat ist grundsätzlich anders als wenn ich jetzt gesetzlich versichert bin, in Deutschland arbeite?
Jedes Land hat ja erstmal eine wie auch immer geartete Sozialversicherung. Ja, hat Deutschland genauso gut wie China. Und die Frage ist halt immer, ob die Sozialversicherung des Landes, in dem ich lebe, für mich reicht. Bin ich damit zufrieden, was die leistet? Ja oder nein? In China hat sich da in den letzten 3 Jahren enorm viel getan, was die Leistungen angeht. Keine Frage. Aber da kommen natürlich auch so Themen wie Sprache dazu. Ja, wenn ich jetzt als westlicher Expat typischerweise kein Chinesisch spreche, möchte ich dann wirklich ins lokale Krankenhaus gehen, wenn was ist. Die meisten wollen dann doch eher in die internationalen Kliniken gehen, die dann natürlich nicht von der Sozialversicherung bezahlt werden. Und dann braucht man halt eine internationale Krankenversicherung an der Stelle. Dann habe ich halt Zugang zu internationalen Kliniken mit internationalen Doktoren. Es gibt ja auch in China ein paar deutsche oder österreichische Ärzte und Ärztinnen, da fühlt man sich dann doch eben oft wohler. Insofern würde ich, ja, was heißt komplexer? Es ist halt einfach anders und ich muss halt wissen, was ich will und das ist halt oft gar nicht mal so einfach für die Leute. Verwirrend, würde ich mal sagen.
Wir haben über die Leute gesprochen, die jetzt nach China gehen als Expat. Deswegen der Vergleich, was ist anders, wenn man jetzt als Expat ist und für die Krankenversicherung. Wir haben auch darüber gesprochen, wenn Personen gibt, die aktiv entscheiden, länger in China zu bleiben. Was ist mit der Rückkehrer? Und welche Fallstricke lauern da bei der Krankenversicherung? Warum ist es so teuer und schwierig, sich bei einer Rückkehr nach Deutschland wieder gesetzlich zu versichern?
Rückkehr nach Deutschland ist ein sehr spannendes Thema. Auch bei meinen Vorträgen, die ich regelmäßig in China gebe, ist das immer, ja, wo ich einfach merke, ne, da werden die Leute wach, weil das ein Thema, was die Leute haben. Dazu mal 2 Punkte. Also generell, es gibt in Deutschland seit 2009 eine Versicherungspflicht. Also wer einen Wohnsitz hat in Deutschland, muss in Deutschland auch versichert sein, krankenversichert sein.
Echt nicht früher? Ich dachte, das so eine Pflicht gibt es schon eigentlich schon seit eh und je. Nee, es ist echt neu.
Als
Das
Pflicht
überrascht mich.
nicht. Also es gab schon immer zum Beispiel wenn du angestellt arbeitest unter der
Okay.
Jahresarbeitsentgeltgrenze, dann warst du pflichtversichert.
Ja.
Ja, ist aber was anderes als eine Krankenversicherungspflicht für alle. Weil insbesondere Selbstständige sind früher oft durchs Raster gefallen, hatten dann keine Versicherung. Deswegen hat man 2009 gesagt, wer in Deutschland lebt, muss krankenversichert sein. Und dann entweder gesetzliche Krankenversicherung Oder unter bestimmten Bedingungen kann man sich eben auch privat versichern. So. Und die Frage ist jetzt, wenn jemand aus dem Ausland zurückkommt. Die erste Frage ist eigentlich, wo war dieser Mensch versichert, bevor er ins Ausland gegangen ist, gesetzlich oder privat? Weil das System ist dann von Ihnen eigentlich zuständig, wenn er zurückkehrt. Das heißt, wenn du vorher bei der, keine Ahnung, AOK warst, du kommst zurück, sagst bei der AOK, ich bin wieder da, dann gibt es einen 6-8-seitigen Fragebogen, den muss man ausfüllen. Die prüfen dann eben die Anspruchsvoraussetzungen, ob man wieder in die gesetzliche kann. Und das kann pflichtversichert sein, das kann freiwillig versichert sein oder eben als Familienmitglied. Das sind so die drei Möglichkeiten.
Okay, das heißt, früher muss man ja eine Anwartschaft beantragen, damit man zurück wieder in deinem Beispiel zurück in die AOK kann. Jetzt sagst du, durch die Pflicht muss AOK jetzt die Rückkehrer quasi aufnehmen? Auch nicht.
Es ist eine interessante Frage. Also idealerweise hat man eine Anwartschaft abgeschlossen, als man aus Deutschland raus ist. Das vereinfacht das Ganze. Ich sehe, meine Kunden sind ja zu Großteil schon im Ausland. Das ist das natürlich auch immer eine Frage. Hast du eine Anwartschaft in Deutschland, sei es gesetzlich, sei es privat? Ich sehe alles. Manche haben keine. Und also keine Anwartschaft zu haben, ist jetzt kein Ausschlusskriterium, weil auf der einen Seite sagt der Staat, du musst dich versichern, dann muss auf der anderen Seite auch ein Kontrahierungszwang gegenüberstehen. Also wenn du dich versichern musst, dann muss es ja auch eine Möglichkeit geben, wie du dich versicherst. Insofern kann man jetzt nicht sagen, ohne Anwartschaft keine Rückkehr, aber es macht es natürlich nicht einfacher. Es kommt auf den Einzelfall drauf an. Im Extremfall sagt die Gesetzliche dann auch nein und schickt einen zu Privaten. Das kann dann schon komplex werden. Aber irgendeine Lösung muss es immer geben. Und wenn es der Basistarif ist, da zahlt man dann eben relativ viel Geld für relativ wenig Leistung, aber ist dann eben zumindest versichert.
Ein Punkt, mir ist jetzt eingefallen, ein Punkt, denke ich, da sollen wir auch darüber sprechen, weil gerade so ein wichtiges Thema kann häufig, selbst wenn der Rückkehrer quasi intern wechselt vom chinesischen Interesse zurück in die Zentrale, häufig kann die Personalabteilung auch da nicht helfen, weil die vielleicht auch nicht die Erfahrung hat zu gerade so Krankenversicherungsthema, so spezifische Situationen. Ne?
Ja, das sind dann schon Spezialthemen, wo Personalabteilungen gerade von kleineren Mittelständlern überfordert sind. Das ist ja auch immer die Frage noch, war ich entsandt, war ich nicht entsandt, hatte ich eben einen deutschen Arbeitsvertrag oder war ich auf einem lokalen Vertrag in China und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich Spezialisten, die sich auf diese Themen spezialisiert haben und dann wirklich eben auch im Sozialversicherungsrecht, firm sind. Aber ich rate den Leuten eigentlich immer, jetzt red erstmal mit der Stelle, wo du vorher warst, mit deiner gesetzlichen Krankenversicherung oder mit der privaten und dann sieht man weiter.
Ja, also du hast ja auch Kunden, die in China stationiert ist, aber auch Kunden, die in anderen Ländern in Asien stationiert ist. Wie unterscheiden sich die Situationen dann, wenn man als Expert in Asien, nicht in China stationiert ist?
Aus Sicht der internationalen Krankenversicherung, wenn man es richtig gemacht hat, gar nicht.
Okay,
Weil
das heißt, okay,
meine
bitte.
Partner sind internationale Krankenversicherer und denen ist es eigentlich relativ egal, in welchem Land du bist. Es gibt unterschiedliche Kostenniveaus in unterschiedlichen Ländern, deswegen gibt es dann unterschiedliche Länderzonen und ein bisschen unterschiedliche Preise. Also Malaysia ist billiger als Singapur, sage ich mal. Das ändert aber nichts an dem Versicherungsschutz. Ja, weil du kannst deiner Versicherung, wenn du von Malaysia nach Singapur gehst, dann wird es halt etwas teurer. Du behältst aber den Schutz und umgekehrt wird es dann eben billiger. Du behältst aber trotzdem den gleichen Schutz. Ja, das ist das, was ich vorhin sagte. Mobilität, das muss einfach gewährleistet sein. Und die internationalen Anbieter, für die ist das täglich Brot. Also da kannst du umziehen, wohin du willst. China nach Malaysia sieht man oft. China auch nach Dubai kommt auch immer ein bisschen mehr. Gut, jetzt momentan vielleicht weniger, aber in den letzten Jahren, also klar, da ist natürlich immer ein bisschen Mobilität und ich sehe ja, wo die Leute hingehen.
Vielleicht wichtig ist, dass um die Police zu definieren, die Höhe wahrscheinlich, wo der ständige Wohnsitz ist. Ne? Also wenn man in Singapur stationiert ist, zwar auch eine Fabrik in Malaysia leitet, aber trotzdem ist wahrscheinlich Singapur maßgebend für diese Polizei.
Ja, die Versicherungen wollen halt immer quasi ein Hauptwohnsitzland wissen, wo man die meiste Zeit verbringt. Und das ist dann eben so der Anker, an dem sich der Rest dann orientiert. Und dann gelten die Policen eigentlich normalerweise weltweit, Klammer auf, exklusive USA, Klammer zu.
Du sagst, der Versicherungsschutz ist überall gleich, aber dennoch, sozusagen, wenn man im ungünstigen Fall Situation sich befindet, was gar nicht so unhäufig ist, Personen eher um die 50, wie Schlaganfall oder Schwerunfall, habe ich neulich jemanden in meinem Bekanntkreis, deutscher Manager, einen schweren Autounfall gehabt in China oder Krebs. Also das kann natürlich finanziell richtig bedrohlich sein, wenn man nicht richtig krankenversichert. Welcher Versicherungsschutz muss man unbedingt auch haben in erster Leistung?
Ja, haben müssen, also ist natürlich sehr persönlich. Ich sage, also du kannst das generell unterscheiden in stationäre Behandlung, ambulante Behandlung, Zahnbehandlung und dann noch das Thema Überführung. Also sei es, wenn du so krank bist, dass du in dein Heimatland musst oder du verstirbst im Ausland und dann muss eben die sterblichen Überreste transportiert werden. Das sind so die vier Bausteine. Und also stationäre Behandlung ist eigentlich das, was man auf jeden Fall haben muss, weil sonst kannst du dir die Police sparen, dass man halt wirklich, wenn man stationär im Krankenhaus liegt, Zugang zu internationalen Kliniken hat, am besten auch mit einem sehr hohen Limit dann von mehreren Millionen Dollar oder Euro. Das ist mal so die Basis, sage ich. Normalerweise und die meisten nehmen dann natürlich auch noch ambulante Behandlung mit dazu. Und da kann man dann so ein bisschen schauen. Also manche Tarife sind auch sehr modular. Da kann ich sagen, ich will das drin haben, das nicht. Andere machen mehr so ein Tauzan, wie sagt man auf Deutsch, so ein fixes Angebot. Oder sagst, das ist halt unser Tarif. Da hast du im ambulanten Bereich dann, ich weiß nicht, 20.000 Euro Limit. Und muss mal schauen, was einem reicht. Oder du nimmst den Top-Tarif, der hat dann auch wieder kein Limit. Das ist dann so ein bisschen persönliche Vorliebe, sage ich mal. Thema Schwangerschaft ist natürlich bei manchen drin, bei manchen nicht und hat entsprechend Auswirkungen auf die Preise. Ja, also stationär ist Pflicht, ambulant hat man idealerweise auch dabei, vielleicht mit einem Limit, wenn man nicht ganz in die Top-Tarife will. Und im Zahnbereich, ja gut, da sind halt die Unterschiede. Da darf ich mir einfache Füllungen machen lassen. Was ist mit Brücken, Kronen, Inlays, Onlays, Zahnersatz? Das kostet halt richtig Geld. Das ist nicht günstig und dementsprechend sind die Prämien da auch nicht günstig. Aber das wird einen jetzt nicht finanziell ruinieren, aber das können auch Tausende von Euro sein.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr komplexe Thema. Ich weiß noch, dass ich damals in meiner Aufgabe als Geschäftsführer für einen deutschen Mitarbeiter auch Krankenversicherung abschließen wollen. Da habe ich Angebot bekommen. Die Preise unterscheiden sich ja sehr stark. Die Leistung oberflächlich sieht ähnlich aus. Aber ich denke, das geht zu weit, wenn wir jetzt in die Details gehen. Aber das soll auf jeden Fall Personen, die mit dem Bedarf haben, mit Leuten wie mit dir intensiv zu auszutauschen. Ich möchte in unserer restlichen Zeit noch ein bisschen über das Thema Expat noch sprechen, über vielleicht einen anderen Bedarf, vielleicht nicht so ganz klassische Krankenversicherung, wo dein Hauptthema ist, aber auch wichtig ist über Altersvorsorge. Und ich weiß nicht, du bist da kein fachlicher Berater dafür, machst kein Geschäft mit Rentenversicherung, aber du hast ja viele Schicksale sozusagen gesehen. Und was ist wichtig für einen Expat, wenn es um Rentenversicherung geht? Was muss man sozusagen da berücksichtigen, um sozusagen weder in China noch in Deutschland einen Versicherungsschutz zu haben und diese Situation zu vermeiden, meine ich natürlich.
Also das Thema Altersvorsorge. Na gut, also wenn ich im Ausland bin, zahle ich natürlich relativ wenig in eine Rentenversicherung ein. In China zahlt man halt in die gesetzliche ein. Und auch da gibt es ja schon die ersten Fälle jetzt, die dann eben da auch was rausbekommen. Das sind natürlich aber nicht die Summen, mit denen man dann problemlos seine Lebensabends verbringen kann. Insofern muss man halt als Expat in den meisten Fällen einfach selber sparen. Ich kriege als immer Anfragen zu dem Thema. Ich bin da sehr vorsichtig. Also ich bin jetzt ja doch seit Jahrzehnten in der Finanzindustrie und rate eigentlich von den meisten Produkten an der Stelle ab, weil ich glaube, am Ende verdienen die Banken primär. Wollte ich mir jetzt mal ganz einfach sagen. Also in 95% der Fälle sind die Leute eigentlich mit kostengünstigen ETF, die sie selber besparen, wunderbar bedient. Ja, es gibt ja diese ganze Industrie der Offshore Finance, also jeder, der im Ausland ist, wird da gerne mal auf LinkedIn kontaktiert und so weiter und so fort. Ich halte davon gar nichts. Ich sehe auch so Kombi-Policen, Hongkong, Singapur. Dicke Policen, ich lese die durch, ich verstehe sie selber nicht. Ich weiß nur, dass die Banken und die Versicherungen da viel Geld mit verdienen.
Also
Insofern keep it simple.
keine private Rentenversicherungsprodukte sozusagen, lieber selber mit dem Geld arbeiten.
Ja, also es gab ja in Deutschland früher die kapitalbildende Lebensversicherung. Das hat damals halt Sinn gemacht, weil die Auszahlung steuerfrei war nach 12 Jahren. Das ist aber heutzutage auch nicht mehr so. Insofern gibt es den Steuervorteil nicht und ich bin ein Freund davon zu trennen, ne? Weil wenn du trennst, ist halt klar, was kostet wie viel. Wenn du eine Risikolebensversicherung brauchst, dann kauf dir eine Risikolebensversicherung. Die kostet dich dann im Jahr, je nachdem, 600 €, 1.000 €. Aber du weißt dann, für dieses Risiko zahle ich eben dieses Geld. Wenn du sparen willst, dann spar eben woanders mit rein. Und dann siehst du ganz klar, da zahle ich so viel ein und dann habe ich eben idealerweise irgendwie 0 Komma Kosten und nicht 3 oder 4% Kosten, die direkt meine Rendite auffressen. Also ich, ja.
Verstehe. Wenn man jetzt kurz vor einer Entsendung ist, rätst du, dass man freiwillig in die Rentenversicherung in Deutschland weiterzahlt oder eher nicht? Oder lieber mit dem Geld soll man selber arbeiten?
Also ich persönlich hatte damals die Wahl, zum Beispiel, als die Allianz mich nach China geschickt hat, hätte freiwillig in der Rentenversicherung bleiben können, die gesetzlichen. Die Alternative war, dass es mir eben auszahlen, inklusive Arbeitgeberbeiträge. Da habe ich natürlich gesagt, gib es bitte direkt. Ich kümmere mich dann selber drum. Also wenn ich jetzt nicht irgendwelche Versicherungszeiten ansammeln will, aber das in der Rentenversicherung spielt das eigentlich keine zentrale Rolle. Also ich bin schon ein Freund von privater Vorsorge an der Stelle, wenn man es dann auch konsequent und nachhaltig macht.
Ich habe auch 2 Jahre im Großraum Stuttgart gelebt. Ne? Das gibt ja dieses Sprichwort Schaffe, schaffe, Häusle baue. Und daher arbeiten viele mit Geld auch in Form von einem Immobilienerwerben. Und denkst du, dass wenn man jetzt eigentlich, ich entscheide mich komplett jetzt für Ausland, ne? Ich bleibe im Ausland und werde wahrscheinlich auch in der Rente im Ausland bleiben, falls ein Kunde zu dir das sagt. Und habe auch kein Immobilienobjekt in Deutschland. Ist es sinnvoll oder denkst du, es ist vielleicht besser, dass einfach mal alles konzentriert in dem neuen Standort, weil vielleicht ist nicht mehr so einfach für einen, das zu betreuen. Was ist deine Meinung dazu?
Na gut, es gibt natürlich Menschen, die kaufen sich in Thailand was und dann gibt es ja auch diese Vermietungsprojekte, wo dann quasi sich jemand darum kümmert, dass das eben so und so viele Tage im Jahr vermietet wird gegen einen gewissen Obolus. Ist immer die Frage, sehe ich das wirklich rein unter finanziellen Gesichtspunkten als Investment? Will ich damit wirklich nur Geld verdienen? Oder ist so eine Immobilie auch für mich, wenn ich die später vielleicht mal nutzen will? Das ist eine sehr persönliche Abwägung. Also ich persönlich finde Immobilien, man hat halt immer Verwaltungsaufwand. So eine Immobilie muss mal renoviert werden. Da ist natürlich immer was zu tun. Kann finanziell Sinn machen, ist halt mit einem gewissen Aufwand verbunden. Demgegenüber stehen dann halt irgendwelche Sparpläne, wo ich halt einfach Geld einzahle und ansonsten nichts tun muss. Das ist auch, also ich, da kann ich nicht sagen, gut, schlecht. Das ist wirklich sehr persönlich. was man mag, was zu einem passt.
Auf jeden Fall denke ich, da muss man wirklich früh genug damit beschäftigen und darum zu kümmern, weil es gibt ja ein anderes Sprichwort, wenn man nur arbeitet, hat man keine Zeit, Geld zu verdienen. Und häufig ist so, dass man im Job so viel Zeit sozusagen investiert hat, für diese Themen vielleicht zu wenig Zeit noch übrig. Und da könnte nämlich Fehler lauern. Welche typischen Fehler bei Expats gibt es sozusagen, wenn man jetzt Finanzplanung und Zukunftsplanung in Bezug auf Steuer gibt es? Vor allem, wenn man jetzt Vermögen in mehrere Länder aufbaut. Also das ist dann auch so ein Thema, wo viele Expats vielleicht gerne immer in die Zukunft schiebt. Aber glaube ich, sowas sollte man lieber frühzeitig klären, oder?
Ja, natürlich. Am besten mit einem Qualified Professional. Also wirklich mit jemand reden, der sich mit diesen Themen auskennt, auch mit unterschiedlichen Standorten. Ist ja auch immer die Frage, bin ich in Deutschland noch irgendwie steuerpflichtig oder gar nicht mehr? Manche haben ja Immobilien, die sie vermieten, dann sind sie begrenzt steuerpflichtig. Andere sind komplett weg. Hat dann den Vorteil, dass man eben Investments hier oder keine Kapitalertragssteuer zahlt. Aber das ist wirklich bisschen out of scope für mich. Ich mache keine Steuerberatung. Da sage ich nur, also such dir wirklich einen Fachmann, der sich mit diesen Themen auskennt, lass dich gut beraten und dann strukturier das und dann passt das auch.
Ja, jedenfalls ein Expat-Label ist schon komplex, denkt man gar nicht. Also es ist nicht nur die sagen wir, jobmäßige Herausforderung zu managen, es gibt vieles drumherum. Und wenn man das nicht richtig macht, nach seiner Zeit, was weiß ich, 5 Jahre und 10 Jahre, dann denkt man, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich habe viele Fehler und viele Rechnungen auf alle Steueramt und Finanzamt und Gesundheitsamt sind mir hinterher. Und da habe ich alles umsonst gemacht. Das sollen wir vermeiden. Wenn du heute einen jungen Menschen triffst, der aber vor einem Expert-Angebot steht, einen einzigen wichtigen Rat geben kannst für seine langfristige finanzielle und private Zukunftsplanung geben möchtest. Welcher Rat hättest du für ihn?
Also speziell, wenn es um das Thema Expat geht, würde ich wirklich raten, am besten, bevor man aus Deutschland weggeht, einige Sachen zu organisieren, weil du bekommst halt manche Verträge, die in Deutschland eigentlich sehr gut sind, nicht mehr, wenn du schon im Ausland lebst. Insbesondere Berufsunfähigkeitsversicherung und Risikolebensversicherung. Es gibt internationale Lösungen, die sind aber teurer im Vergleich zu den deutschen. Deswegen hier wirklich sauber vorsorgen, sich auch eine Krankenversicherung holen, die eben langfristig läuft. Und ansonsten mit dem Sparen so früh wie möglich anfangen. Meine Tochter ist jetzt gerade 19 geworden, letztes Jahr Abi gemacht, jobbt jetzt so ein bisschen und dann spreche ich mit ihr und versuche sie eben so ein bisschen dazu zu erziehen. Inwieweit man Kinder erziehen kann, anderes Thema, aber ihr halt einfach klar zu machen, dass es halt Sinn macht, sich dran zu gewöhnen, vom Einkommen immer einen bestimmten Teil, das können 20% sein oder 30, einfach immer wegzusparen und schon am Monatsanfang. Ja, wenn das Geld mal auf dem Konto ist, auf dem Girokonto, wachsen die Begehrlichkeiten. Je früher anfangen, desto mehr Zeit hat man zum Sparen, desto mehr wirkt sich dann der Zinseszinseffekt aus. Und das ist halt das, was Investments langfristig nach vorne bringt.
Und auch vielleicht die Freiheit, wie man so schön sagt. Nicht nur berufliche Freiheit, sondern auch vielleicht die finanzielle Freiheit. Ja, Peter, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Informationen. Ich denke, wir haben nur in grob das Thema Krankenversicherung besprochen. Und es gäbe bestimmt viele Details, die in Kleingedruckter bekannterweise. Und dabei, ich würde mich, glaube ich, wäre ich jetzt ein Experte bei dir gut aufgehoben. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung, war sehr spannend.
Also, dir eine gute Zeit, bis dann, ne?
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.